So, die Annabelle hat es eingangs schon angekündigt. Wir machen eine filmische Reise durch das vergangene Kinojahr, durch das Jahr 2011. Und zwar hat sich die 35mm-Redaktion Gedanken gemacht, was waren denn eigentlich unsere Highlights, unsere Flops und unsere Tops im letzten Jahr. Und neben mir steht jetzt 35mm-Redakteur Alex. Und da bin ich mal gespannt, Alex, du schaust dir in der Regel viele Filme an, gehst gerne auch gern und oft ins Kino. Was war denn dein Flop-Film im Jahr 2011?
Ja, ich würde nicht sagen, dass es der Flop Nummer 1 war, aber einfach ein Film, der mich enttäuscht hat, weil ich viel mehr erwartet habe, war im Gegensatz zu vielen meiner Redaktionskollegen, der sehr gut gefallen hat, war doch Nadir und Semin, dieser iranische Film, der den Goldenen Bären auf der Berlinale gewonnen hat, der wahnsinnig hoch dekoriert wurde, unglaublich viele Filmpreise gewonnen hat. Muss ich sagen, das Ding hat mich wirklich kalt gelassen. Das war eine endlose Streiterei, die mir auf die Nerven ging. Ich war echt froh, als der Film zu Ende war. Gut gespielt, aber für mich wirklich ein ärgerlicher, unangenehmer Film, der mir auch irgendwie politisch nicht viel gebracht hat. Also wirklich ein Flop. Bei den Tops muss ich sagen, ein bisschen Mainstream, Le Havre, Kaurismäki, also Mainstream im Sinne von, die Kritiker sind sich eigentlich einig, fast jeder mochte diesen Film. Sehr märchenhaft, hart am Kitsch, aber eben doch nicht kitschig und trotz seiner Romantik irgendwie ergreifend und wirklich packend, sehr schöner Film, Le Havre von Kaurismäki. Wir haben ein bisschen Musik dazu, ne?
Ja. Bevor wir Musik spielen, möchte ich noch eine Sache fragen. Du warst ja auch auf der Berlinale 2011. Hast du dir die anderen Wettbewerbsbeiträge angeschaut? Also Nadir und Semin lief hier im Wettbewerb. Hast du da vielleicht irgendein Highlight, der dir stattdessen... nee, würdest du nicht sagen. Ist vielleicht auch schwierig. Es waren ja auch
diese Unmengen von Berlinale-Filmen fast ein Jahr später zu rekonstruieren, ganz schwierig. Da haben wir irgendwie alle so 30 bis 40 Filme gesehen.
Ja, aber interessant, dass du Nadir und Semin als deine Enttäuschung des Jahres bezeichnest, der ja doch in der Regel gute Kritiken gekriegt hat, aber macht es ja umso interessanter. Die Annabelle hat auch ein paar Filme gesehen. Was war denn dein Flop des Jahres 2011?
Mein Flop des Jahres war Brownian Movement unter der Regie von Nanook Leopold und der war auch Quartettfilm bei uns im Juli. Und kurz in Erinnerung, es geht um eine Frau, die eigentlich ein glückliches Ehe- und Familienleben führt. Sie ist Ärztin und mietet sich dann eine Wohnung an und sucht sich bei den Patienten in der Klinik besonders unansehnliche Männerexemplare aus, um mit ihnen anonymen Sex in der Wohnung zu haben. Der ganze Film ist nach einem gewissen Muster konzipiert. Es geht viel um Stilbilder, um die Wirkung von Räumen, leeren Räumen und von Stoffen und um haptische Erfahrungen. Was an sich alles ganz gut gedacht ist. Allerdings haben wir schon bei der Vorbereitung für das Quartett damals gemerkt, man muss das Presseheft gelesen haben, um überhaupt zu verstehen, worum es geht. Und ich hatte die ganze Zeit im Kino das Bedürfnis, aufzustehen und rauszugehen. Ich fand den Film einfach wirklich schrecklich. Mein Top dagegen kann ich umso mehr empfehlen. Das ist der schon sehr viel gerühmte Film Black Swan von Darren Aronofsky.
Der war übrigens auch Quartettfilm.
Der war auch Quartettfilm, ja. Und darum geht es um die Hauptfigur Nina Sayers, die von Natalie Portman verkörpert wird, die auch einen Oscar für ihre Darbietung in diesem Film bekommen hat. Und Nina ist Ballerina am New Yorker Ballett Ensemble und in der neuen Produktion geht es um das Stück Schwanensee und sie wird als neue Schwanenkönigin gewählt. Und der Film ist aus ganz, ganz vielen verschiedenen Gründen sehr, sehr sehenswert. Ich habe ihn mehrfach gesehen. Ich fand bei jedem Sehen etwas Neues, warum man ihn wirklich gut angucken sollte. Die Farbsemantik mit dem Schwarzen und Weißen und Rosa fand ich echt eine unglaublich gute Idee und man muss es wirklich mehrfach anschauen, um wirklich da alles rauszunehmen. Das Spannungselement Musik fand ich sehr, sehr gut. Das Spielen mit Fiktion und Realität, dass man bis zum Schluss nicht genau weiß, was ist real, was ist Fiktion. Und eben auch das Streben nach Perfektion, was wirklich Hauptthema des Films ist. Mhm. Und für mich aber auch in einem Happy End endet, weil sie stirbt am Ende und viele, die ich gefragt habe, haben gesagt, das ist ganz schrecklich und sie zerbricht an ihrem Streben nach Perfektion. Meiner Meinung nach hat sie aber genau das erreicht, weil sie hat die perfekte Aufführung hingelegt und sie stirbt mit einem Lächeln.
Ich stimme dir dazu, ich fand den Film auch wahnsinnig gut. Ich bin riesengroßer Aronofsky-Fan, also der Regisseur, Darren Aronofsky, Zum einen bin ich mir aber gar nicht sicher, ob sie wirklich stirbt am Ende. Das wird offen gelassen, finde ich. Also das würde ich, bin ich mir nicht sicher, ob sie da wirklich zugrunde geht. Und dann noch als Ergänzung ist es natürlich ein ganz typisches Aronofsky-Motiv, dass in allen seinen Filmen treten Leute auf, sind Leute die Hauptfigur, die an ihrer Besessenheit zugrunde gehen. Also sei es irgendwie fanates, verbohrtes Catchen, Kämpfen wie in The Wrestler oder seien es einfach Drogen im Übermaß wie in Requiem for a Dream. Ist ja auch ein ganz beeindruckender, bedrückender und beeindruckender Film. Und genauso ist es auch bei Black Swan, dass da die Natalie Portman, die Figur, an ihrer Ballettbesessenheit zugrunde geht.
Ja, und auch an dem Konflikt mit ihrer Mutter und dass sie den Traum ihrer Mutter leben soll und das auch nie wirklich erfüllen kann.
Genau, also die Mutter war selber Ballerina, hat es aber nie so weit gebracht wie ihre Tochter. Und man kennt es ja auch von Eltern, kennt man, ist bekannt, ist ein bekanntes Klischee vielleicht auch, dass dann Eltern versuchen, ihre Kinder zu pushen, wie bei Vätern, die mit ihren Söhnen sonntags auf den Fußballplatz gehen. Das gleiche in grün. Hat es eigentlich damit was zu tun, dass du selber auch mal Ballett getanzt hast?
Ja, das mag durchaus damit reinspielen, dass ich den Film so gut fand. Und Natalie Portman hat sich ja auch unglaublich lange darauf vorbereitet. Also sie hat ein Jahr lang wirklich dafür getanzt und trainiert. Und auch wenn sie, denke ich, in vielen Szenen gedoubelt wurde, hat sie doch ein ziemlich gutes Niveau dafür erreicht. Und ja, natürlich die Musik. Ich meine, man muss sie mögen. Ich liebe Ballettmusik, aber die ist wirklich sehr, sehr hörenswert in dem Film.
Wir haben noch weitere Redaktionsmitglieder, die von dem Film beeindruckt waren, nämlich der Andreas, der heute leider nicht da sein kann. Und er lobt auch, wie du, Annabelle, das vielschichtige Kino über den Perfektionsanspruch der Kunst, an dem diese Frau, eben die Natalie Portman, im Film zugrunde geht. Und sagt aber auch, es wäre gleichzeitig eine romantische Fantasie über den Widerspruch in Leben, von Leben und Kunst. Ja, es ist einfach ein Mindgame. Und natürlich, was uns auch alle, haben wir gerade eben schon gesagt, beeindruckt hat und was wir gut fanden, dieses krasse Mutter-Tochter-Verhältnis, das auch ein bisschen so an Jeleneks Klavierspielerin erinnert.
Johannes, was hast du für uns dabei?
Ja, also ich habe einen Film gesehen, über den ich mich wirklich richtig geärgert habe, also wirklich ein Flop im wahrsten Sinne des Wortes, und zwar Die drei Musketiere von dem Regisseur Paul Anderson. Der hat eigentlich einen ganz guten Cast, der Film. Luke Evans spielt mit, Mila Jovovich spielt mit, Christoph Waltz spielt mit, der ja seit er den Hans Landa in Inglourious Basterds gespielt hat, sowieso eine wahnsinnige Karriere hinlegt und an einer Tour zu sehen ist und seine sich vor Angeboten auch kaum retten kann. Und diesen Film habe ich mir angeguckt, der ist in 3D gefilmt, das hat mich auch gereizt. Außerdem hat mich es gereizt, dass es ein Mantel- und Degen-Film ist und dass ich drei Musketiere-Verfilmung eigentlich mag, und bin aufs Bitterböse enttäuscht worden, weil nicht nur das 3D schlecht war, also dass die 3D-Technik schlecht war, sondern weil die Sprüche, die sie geklopft haben, einfach billig waren, die drei Musketiere, die man ihnen in den Mund gelegt hat. Also man hat gemerkt, die sollen jetzt einfach mal saumäßig cool sein, und dann hat man ihnen dementsprechend die Sprüche reingeschrieben. War aber überhaupt kein bisschen cool. Diese ganze Coolness, die sie spielen sollten, war völlig übertrieben. Hat keinen Spaß gemacht. Und dann kam zu allem Überfluss, haben die da noch auch irgendwelche Fantasy-Elemente reingemischt, die überhaupt nicht durchdacht waren, die überhaupt nicht zu Ende gedacht waren, die das alles noch dem Ganzen die Krone aufgesetzt haben. Und es war wirklich, ich muss es eigentlich so sagen, ich fand, das war ein bisschen Verarschung am Zuschauer, weil man einen Haufen Geld gezahlt hat für einen 3D-Film, der als Film schlecht war und in seiner 3D-Technik auch nicht besonders berühmt war. Und es hat sich nicht gelohnt, das war richtig ärgerlich.
Und was war dein Favorit des letzten Jahres?
Also ich habe einen Film gesehen, relativ früh im Jahr, ich glaube im Mai oder so im Kino, und dachte mir damals schon, bis jetzt ist das mein Filmhighlight für dieses Jahr, und daran hat sich dann tatsächlich bis zum Ende auch nichts mehr geändert. Und zwar war das Tree of Life von Terrence Malick. Und der hat mich aus verschiedenen, vielerlei Gründen wirklich beeindruckt. Und zwar zum einen aufgrund seiner Bildsprache, aufgrund der bildgewaltigen Motive und Szenen, die man sieht. Das hat mir wahnsinnig imponiert, weil ich einfach auch jemand bin, der gerne ins Kino geht und sich dann auch bewusst von den Bildern beeindrucken lässt. Und da bin ich natürlich bei dem Film voll auf meine Kosten gekommen. Also man hat typisch für Terrence Malick auch diese ganzen Naturaufnahmen. Er spielt mit dem Sonnenlicht, man hat fantastische Kameraführung, super Bilder. Hat mich schwer beeindruckt. Dann kommt die Musik dazu, da hören wir gleich auch noch ein bisschen was draus, die diese Bilder eben auch noch verstärkt und untermalt, auch sehr gekonnt. Und es war einfach ein ruhiger Film, ein nachdenklicher Film, sehr kontemplativ, mit ganz ruhigen Einstellungen, ruhigen, langsamen Schnitten. Und das fand ich ganz große Klasse. Die schauspielerische Leistung war super. Brad Pitt, Jessica Chastain als Mutter. Also habe ich gerade, vielleicht könnte ich vielleicht noch nachtragen, es geht um die Geschichte einer amerikanischen Kleinfamilie, wo Brad Pitt den Vater spielt und Jessica Chastain die Mutter. Und der Vater ist eben so ein klassisches Familienoberhaupt, der seine Kinder hart rannimmt, hart an die Kadare nimmt, sie zur Härte erzieht und auch vor Gewalt nicht zurückschreckt. Und die Mutter ist genau das Gegenteil, die ist gutmütig und warmherzig und verzeiht den Kindern auch die eine oder andere Schwäche. Und das ist die Lebensgeschichte von Terrence Malick, die dort verfilmt wird und die verwoben wird mit der Entstehungsgeschichte der Erde. Also allein das ist schon ein interessanter Gedanke. Und das fand ich super.
Wenn du gerade die Entstehungsgeschichte der Erde erwähnst, es gab eine Szene in dem Film, die Darstellung der Evolution, die in den Kritiken sehr verrissen wurde, dass sie einfach unglaublich lang und überflüssig war. Wie hast du diese Szene empfunden?
Ja, die Kritik kann ich überhaupt nicht teilen. Also ich fand diese Szene sehr, sehr beeindruckend. Das waren Trickaufnahmen, also die wurden dann am Computer von einem ganz renommierten Computerdesigner inszeniert. Mit auch, wie ich es gerade eben schon gesagt habe, fantastischer Musik unterlegt, die wir übrigens auch gleich noch hören. Und es war so gewaltig und so atemberaubend und mit so einer Mächtigkeit, dass mich das schwer beeindruckt hat. Unnötig fand ich die Szene nicht. Und ich fand sie auch nicht lang. Also sie war natürlich, sie nimmt 15-20 Minuten ein, also sie ist vielleicht per se lang, aber nicht langweilig. Und es wurde auch, ich finde sie deswegen auch wichtig, weil der Film, dem wurde oftmals der Vorwurf gemacht, ja, der sei zu religiös. Und es wäre alles Popanz, religiöser Quatsch. Und er ist eben nicht religiös. Er ist vielleicht spirituell, aber nicht religiös, sonst hätte er diese naturwissenschaftliche Urknalltheorie, hätte er nicht so opulent und so wahnsinnig verfilmt und so dem so viel Platz gegeben in dem Film.
Martin, was war dein Flop-Film des letzten Jahres?
Ja, das war ziemlich eindeutig die Steven Spielberg-Verfilmung von Tim und Struppi, muss ich leider sagen. Auch ein 3D-Film, bei dem ich jetzt die 3D-Optik eigentlich gelungen fand, den ich technisch auch sehr gelungen fand, aber wo ich wirklich dann kritisieren muss, dass da eben Steven Spielberg mal wieder hergeht und einem Film seinen Stempel aufdrücken will, das Ganze wahnsinnig emotionalisiert, da den guten Captain Haddock durch eine emotionale Krise rennen lässt, währenddessen eine Geschichte erzählt, die so langweilig ist wie noch was, die irgendwelche Comichefte von Tim und Struppi miteinander kombiniert und dabei wirklich ja auf der ganzen Linie scheitert und den Charme der Comics eben überhaupt nicht erhält, sondern einfach nur sein eigenes Ding vor sich hin erzählt, ja, dabei langweilig ist, optisch opulent, aber inhaltlich total belanglos.
Also definitiv nicht anschauen, deiner Meinung nach?
Nee, auf keinen Fall. Bitte nicht. Das haben schon viel zu viele angeschaut.
Und was war der beste Film des letzten Jahres?
Also der beste Film, da gibt es natürlich immer viele, aber ich habe mir jetzt mal einen Film ausgesucht, der nicht in jedem Jahresrückblick genannt wurde, nämlich das ist diese irische Kriminalkomödie The Guard, der mit von einem ganz hervorragenden Brendan Gleeson angeführt die Geschichte eines irischen Cops in einem Dorf oder in einer ländlichen Gegend erzählt, der in ein Drogenverbrechen verwickelt wird und der dann mit seinem geschniegelten an den besten amerikanischen Universitäten ausgebildeten amerikanischen Kollegen, gespielt von Don Cheadle, zusammenarbeiten muss, was jetzt klingt wie eine ganz typische Cop-Geschichte mit Buddy-Movie und so weiter, entpuppt sich dann einfach als etwas viel, viel Besseres. Hat natürlich Elemente von Buddy-Movie und von Cop-Geschichte, aber also diese Figur von Brendan Gleeson, die ist einfach wahnsinnig vielschichtig. Man fragt sich die ganze Zeit, ist der jetzt blöd oder ist er jetzt super intelligent? Und das oszilliert dann öfters auch mal hin und her. Und der Film hat auch einen wahnsinnig wunderbaren, trockenen Humor, Anklänge an ja, existenzialistische Philosophie, also das geht ein ganzes Stück weit und da war ich wirklich sehr überrascht, dass ich den Film geguckt hatte, wie gut der wirklich war. Ich musste auch sagen, ich hatte so ein bisschen das Gefühl, das muss jetzt eigentlich fast der Bruder gemacht haben von dem Typen, der Brügge sehen und sterben gemacht hat von Humor und dann gucke ich drauf und was ist passiert? Das hat der Bruder vom Regisseur von Brügge sehen und sterben gemacht.